Die Lehre der Apostel. Der Epheserbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir betrachten den Epheserbrief.
Epheser Kapitel 4, Vers 6 bis Vers 24. Epheser Kapitel 4, Vers 6. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Man könnte auch übersetzen, der über allem und durch alles und in allem ist. Dieser Vater, der alles und jeden kennt und der auch über allem und jedem steht, der hat einen Wunsch. Der wünscht sich liebevolle Einheit unter Christen. Und er weiß ganz genau, was wir dafür brauchen. Epheser Kapitel 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Uns ist Gnade gegeben worden und hier versteckt sich hinter dem Wort Gnade, Gnadengabe. Jedem Einzelnen in der Gemeinde ist etwas gegeben worden. Das heißt, in der Gemeinde sind alle Gemeindeglieder begabt. Also nicht nur die Gemeindeleiter, sondern jeder von euch ist, wenn er zum Leib Christi dazugehört, sowie ein Arm, ein Bein, ein Auge, eine Leber, ein Dickdarm. Ja, also jeder von euch ist Glied am Leib Christi. Jeder von euch hat Begabungen, eine Gnadengabe, und mit den Begabungen hat er auch eine Aufgabe bekommen. Und diese Aufgabe bekommen wir, heißt es hier, nach dem Maß der Gabe Christi. Das bedeutet, nicht ich suche mir aus, welche Gabe ich bekomme, sondern das macht jemand anders. Wir haben einfach nur, wenn wir gläubig werden, irgendwann gemerkt, ich kann da was und ich kann mich mit dieser Begabung, die ich habe, ich kann mich in die Gemeinde einbringen. Kleines Achtung. Die Gaben, also die Geistesgaben, von denen wir im Neuen Testament lesen, das sind die Gaben, die der Heilige Geist der Gemeinde im ersten Jahrhundert gegeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass das Gabenspektrum fürs 21. Jahrhundert komplett anders aussieht. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut mal oder dann seid wenigstens nicht überrascht, dass ihr in der Bibel nicht die Gnadengabe des Kindermitarbeiters findet. Soll ich das mal aufraten? Also gibt es niemanden, der mit Kindern was macht. Es gibt natürlich auch nicht die Gnadengabe, sagen wir, der Technik. Und behauptet bloß nicht, dass hinter diesem Mischpult sitzen und da hinten was machen, dass das keine Begabung wäre. Es gibt auch nicht die Gabe, sagen wir, des Internetauftritts. Aber irgendjemand muss das mal machen, muss sich da auch mal hinsetzen. Das heißt, wir finden diese modernen Gaben nicht in der Bibel, ganz einfach, weil wir in der Bibel die Gaben finden, die für, ich sag's mal, die Startergemeinden des ersten Jahrhunderts wichtig waren. Nichtsdestotrotz gilt bis heute, was hier steht. Jedem Einzelnen von uns, jeder von euch wird gebraucht, damit Leib Christi funktioniert. Jeder von euch ist begabt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gaben. Also ihr müsst einfach nur mal ein bisschen schauen, was ihr könnt, was euch Spaß macht und dann werdet ihr eure Gaben auch finden. Ihr merkt schon, ich bin kein Freund von diesen typischen Gabentests, weil ich glaube, dass die überhaupt nicht abbilden, was es heute gibt. Ist meine Meinung. Ihr könnt ihn trotzdem machen, aber wundert euch nicht, wenn 4/5 der Leute dann Diakone sind. Ja, das ist genau das Problem. So, jetzt macht Paulus Folgendes. Er wendet einen Text aus dem Alten Testament an und das wird jetzt mal ganz kurz, ganz kompliziert. Es geht hier um Psalm 68, Vers 19, der wird jetzt zitiert. Epheser 4, Vers 8. Darum, also weil jeder in der Gemeinde Gaben bekommen hat, mit denen er in der Gemeinde dienen soll. Deswegen brauchen wir auch diese Einheit, okay? Weil nur wenn wir uns lieb haben und eine Einheit sind, bringt jeder sich mit seinen Gaben ein. Darum heißt es, Zitat, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und jetzt wird es an der Stelle kompliziert, weil wenn man diesen Text nachschlägt im Alten Testament, dann steht da halt nicht, dass Gott Gaben gegeben hat, sondern da steht im Alten Testament, dass er Gaben empfängt. So, das ist was ganz anderes. Frage, was mache ich damit, wenn Paulus einen Text aus dem Alten Testament zitiert, aber er zitiert ihn falsch? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Und ihr könnt euch vorstellen, in einem guten Kommentar sind dazu ungefähr 3 Seiten Text mit gefühlten 5 verschiedenen Ideen, warum das passiert sein kann. Ich weiß es nicht. Ich will euch aber eine ganz simple Erklärung geben. Und die ganz simple Erklärung ist die: Wir haben, wenn wir unsere Bibel lesen, einen bestimmten Text des Alten Testaments im Hintergrund. Das ist der sogenannte masoretische Text. Das ist der jüdische Standardtext. Der steht hinter unseren Bibeln und wird dann im Allgemeinen ins Deutsche übersetzt. Okay, masoretischer Text. Manchmal gibt es dann in den Bibeln noch eine kleine Anmerkung. Da ist dann so eine Fußnote dran und dann steht unten LXX liest. Dieses LXX, das ist eine andere Bibelübersetzung, nämlich die sogenannte Septuaginta. Dieser ursprüngliche jüdische Text, masoretischer Text, ist mal irgendwann ins Griechische übersetzt worden, so ungefähr 200 vor Christus. Das ist die Septuaginta. Die liest sich schon manchmal ein bisschen anders als dieser ursprüngliche jüdische Text. Und jetzt kommt der Clou, um es richtig kompliziert zu machen, weil der masoretische Text, der alte jüdische Text, hebräisch war und natürlich die Juden im ganzen Mittelmeerraum zerstreut waren und viele von denen kein Hebräisch mehr konnten. Deswegen gibt es so eine Art Hoffnung für alle auf Aramäisch zum masoretischen Text. Also es gibt eine ganz einfache Übersetzung, fast schon eine Übertragung, eine Paraphrasierung des jüdischen Originaltextes ins Aramäische. Und jetzt kommt der Gag. Wenn ich mir diese Übertragung anschaue, dann steht da ganz genau das, was Paulus hier übersetzt. Diese Übertragung, diese Paraphrasierung, diese einfache Übersetzung, die schreibt tatsächlich hier an dieser Stelle, dass Gott gegeben hat und nicht empfangen hat. So, soweit, so gut. Ich lasse die Frage offen, warum Paulus hier genauso zitiert. Wie gesagt, ich denke, er hat diesen aramäischen Text vor Augen und wirft ihn hier rein. Es ist lustigerweise ein wenig egal. Es ist deshalb egal, weil wenn du jetzt ein Problem damit hast, dass es hier mal schwierig wird, kommt ja manchmal, dass Leute sagen, oh, das soll doch Wort Gottes sein, wie kann denn das sein? Lass mich dir eines sagen. Es wäre ausgesprochen komisch, wenn Texte der Bibel, die 2000 Jahre alt und älter sind, wenn du nicht ab und zu mal auf einen Satz stößt, der komisch ist und den du nicht gleich verstehst. Das wäre komisch. Aber dass hier etwas steht und ich feststelle, mit den Texten, die ich habe, kriege ich das nicht ganz so zusammen. Ich habe hier so eine Erklärung. Vielleicht hat er diesen aramäischen Text verwendet und hier zitiert. Vielleicht. Das ist ja nur ein Versuch der Erklärung. Das ist völlig normal. Ich bin mir ganz sicher, entweder finden wir hier noch die Lösung irgendwann, bei anderen Texten ist das nämlich so schon passiert, dass man dann später einfach Lösungen gefunden hat dafür, oder aber wir fragen den Autor, wenn wir im Himmel sind. Ja, stellen wir uns in die Schlange, ja, die wird relativ lang sein bei Paulus. Da gibt es die Schlange derer, die noch Fragen haben und die Schlange derer, die sich bedanken wollen. Die wird wahrscheinlich immer abwechselnd sein. Und dann kann man sich, ja, da kann man sich dann, vielleicht gibt es auch so ein großes Whiteboard, wo dann die einzelnen Fragen an Paulus schon mal geclustert sind. Und dann gehen wir hin zu Psalm 68 und lesen die Lösung. Wir können das machen. Aber bitte, immer dann, wenn du denkst, das muss doch ganz easy sein, wie kann denn das sein, ich verstehe das nicht gleich. Das ist genau richtig. Du hast es mit einem alten Text zu tun. Es wäre ganz komisch, wenn es nicht solche Elemente gäbe. Erstaunlich ist, dass es so wenig davon gibt. Das ist das Interessante. Aber kommen wir zu dem, was er eigentlich sagen möchte. Paulus überträgt Psalm 68 auf Jesus. Ich lese nochmal vor, was hier steht. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er, und er setzt jetzt hier Jesus ein, Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Paulus überträgt Psalm 68 auf Jesus und ich kann gut verstehen, warum er das tut. Es geht in Psalm 68 nämlich um Gott. Es geht darum, dass Gott Sieger ist, dass niemand ihn aufhalten kann. Und dann beschreibt der Psalm 68 auf eine bildhaft prophetische Weise den Sieg und die Erhöhung des Königs, des Gottkönigs, wie er hinaufzieht nach Jerusalem. Und genau das ist natürlich, wo Paulus sagt, das ist ja jetzt bei Jesus genau so passiert. Der ist ja auch hinaufgezogen, aber nicht nach Jerusalem auf den Berg, sondern gleich in den Himmel. Und dort sitzt er jetzt. Epheser 4, Vers 9, das hinaufgestiegen. Aber was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Man könnte auch übersetzen, in die unteren Teile, nämlich die Erde. Für Paulus ist klar, wenn in dem Psalm gesagt wird, dass der siegreiche Gottkönig hinaufsteigt, dann muss er vorher herabgestiegen sein. Also wenn er erhöht worden ist zur Rechten des Vaters, muss er vorher erniedrigt worden sein, weil die Erniedrigung der Erhöhung einfach mal vorangeht. Das heißt, es geht hier um Menschwerdung und sein Sterben. Und dann heißt es in Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. So, wir haben es hier wieder mit der Idee der Fülle zu tun. Gott, das Wort, kommt aus dem Himmel auf die Erde herab, um dann über alle Himmel wieder hinaufzusteigen. Das ist, was Paulus hier in Psalm 68 sieht. Lasst uns jetzt an der Stelle bitte nicht über die Anzahl von irgendwelchen Himmeln spekulieren. Es geht einfach um den Vergleich. Da kommt einer auf die Erde, wird Mensch, stirbt, das ist ganz nach unten, und dann geht es wieder ganz nach oben über alle Himmel, was wohl hier in dem Zusammenhang auch wieder bedeutet, über alle himmlische Mächte hinaus. Wozu? Antwort, damit er alles erfüllte. Und ich dachte, ich bringe euch zu diesem Thema Fülle mal noch einen Vers mit. Einfach weil ich glaube, es wird über dieses Thema Fülle fast nie gepredigt. Das ist so ein abstrakter Begriff, dass man ihn kaum gegriffen kriegt. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit in einen Text hinein, wo dieses Thema, dass der Messias alles erfüllt, wo das prophetisch vorgeschattet wird. Das ist jetzt wo ganz anders. Und wenn du jetzt gerade nicht weißt, wo ich bin, gib mir die 2 Minuten. Alle anderen bleiben hier und wir gehen zu Daniel. Daniel Kapitel 2. Da wird ein Traum erklärt. Und ich lese einfach mal, ich will jetzt gar nicht auf den Traum eingehen. Der Traum redet davon, dass verschiedene Weltreiche nacheinander stattfinden. Und am Ende kommt einer, der diese ganzen Weltreiche zerstört und ersetzt. Daniel Kapitel 2, Vers 34 heißt es, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände. Dieses nicht durch Hände ist in der Bibel immer, meint in der Bibel immer, dass Gott etwas tut. Ja, durch Hände ist das, was der Mensch tut. Nicht durch Hände heißt, Gott tut etwas. Und der Stein, der hier losbricht, ist kein anderer als der Messias, der kommt, um sein Reich aufzurichten. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Ja, das ist so ein Standbild und der Stein bricht los und trifft dieses Standbild, welches verschiedene Abteilungen hat, und diese verschiedenen Abteilungen des Standbildes stehen für verschiedene Weltreiche. Jetzt kommt dieser Stein, wird losgetreten, trifft dieses Standbild unten an seinen Füßen aus Ton und Eisen. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Das heißt, das ganze Standbild wird zermalmt. Alle Weltreiche gehen an dieser Stelle quasi in Staub auf. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Da kommt diese Idee her. Du hast den Messias, der kommt, der die bestehenden Machtverhältnisse zerstört, ein neues Reich aufrichtet, das jetzt die ganze Erde erfüllt. Das ist die Fülle. Und noch Vers 44, das ist die Erklärung dieses prophetischen Bildes. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Also dieses Standbild, unten die Füße aus Eisen und Bronze, das sind Könige. Und dann heißt es, in den Tagen dieser Könige, die das eben bilden, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Also wir reden davon, dass wenn der Herr Jesus kommt, oder er ist ja schon gekommen, was er tut, heißt, dass er erfüllt die Erde mit seiner Herrschaft. Und deswegen heißt es dann hier in Vers 10, Epheser 4, Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Er macht alles mit seiner Herrschaft voll. Deswegen gibt es euch. Wir sind dazu da, die Herrschaft Christi auf dieser Erde aufzurichten. Eine Herrschaft, die nicht von dieser Welt ist, aber gleichwohl in dieser Welt stattfindet. Vers 11. Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. So, der herabgestiegen ist, ist hinaufgestiegen. Und als der hinaufgestiegen ist, hat er den Menschen Gaben gegeben. Diese Gaben nun sind bestimmte Menschen. Menschen, die Begabungen haben, die die Gemeinde ganz am Anfang braucht. Und diese fünf Typen, die hier aufgelistet werden, Achtung, das ist nicht alles, was es an Geistesgaben gibt. Es sind einfach erstmal die fünf, die am Anfang super wichtig waren, um den Start hinzubekommen. Okay? Diese Gaben, diese fünf Typen, die hier aufgezählt werden, die haben alle eins gemeinsam. Sie dienen mit Worten. Das ist das, was die miteinander verbindet. Wenn hier steht Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, dann sind das alles Leute, die das Wort Gottes predigen, die irgendwas zum Menschen sagen. Nochmal, es gibt andere Listen von Geistesgaben in Römer 12, 1. Korinther 12, 1. Petrus 4. Da stehen noch ganz, ganz andere Geistesgaben. Da gibt es die Geistesgabe von Leuten, die Heilungen machen. Da gibt es die Leute, die Seelsorger sind. Da gibt es Leute, die Spender sind. Die finde ich total cool. Also wenn du gut mit Geld kannst, häng dich rein. Ja, also ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von euch diese Gabe hat, zu sagen, mein Job in der Gemeinde ist, ich verdiene so viel Knete wie möglich, bin da richtig gut drin, ja, also ich habe da so einen sechsten Sinn für Aktienmärkte, das geht richtig durch die Decke bei mir, ich spende hier sechsstellig jedes Jahr. Das ist eine Gabe. Also wenn du richtig gut mit Geld kannst, dann denk nicht, ich baue mir ein größeres Haus. Mach das nicht. Spende mir. Also die Gabe heißt mitteilen, wenn ihr sie mal sucht in der Elberfelder Bibel. Klingt so ein bisschen komisch, aber ist genau dieser Punkt. Ich habe eine längere Reihe mal zu allen Geistesgaben gemacht, ich weiß nicht, so knapp 20 Predigten. Also könnt ihr euch einfach mal anhören. Hier werden aber nur fünf Typen aufgezählt und Apostel und Propheten, die haben wir schon kennengelernt. Dann die Evangelisten, da ist der Name Programm. Das sind Leute, die einfach super gut darin sind, anderen das Evangelium zu erklären. Dann kommen die Hirten. Hirten, das ist jemand, der sich um Menschen kümmert. Da leitet sich der Begriff Pastor ab. Und dann gibt es, um Menschen kümmern und auch Menschen anleiten. Und dann gibt es den Lehrer, das ist der für die kniffligen Bibelfragen. Wozu sind die da? Also diese Typen. Und das Spannende, was jetzt ist, das gilt für alle Gaben. Aber für die gilt es besonders. Wenn du eine Gabe hast, wo du dich besonders in das geistliche Wachstum von anderen Menschen einbringen kannst, und die fünf können das eben ganz besonders. Wenn das so ist, dann nimm die Gabe und diene mit deiner Gabe, um andere zu qualifizieren. Versteht ihr, was ich sage? Eine Gabe, die ich habe, soll nicht dazu da sein, dass ich mich jetzt ins Rampenlicht stelle und alle sagen, wow, was für eine coole Socke. Sondern, dass ich versuche, möglichst alle um mich herum mit dieser Gabe dazu zu befähigen, dass sie geistlich wachsen und dass sie sich mit ihrer Gabe noch besser in die Gemeinde einbringen können. Deswegen heißt es hier, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also diese ersten fünf Typen haben die besondere Aufgabe, die anderen Geschwister, die auch alle begabt sind, das haben wir ja in Vers 7 gelesen, die anderen Geschwister darin zu unterstützen, dass sie ihre Gaben entfalten, dass sie ihren Dienst tun können. Ihr Auftrag besteht darin, Leib Christi aufzubauen. Und ich glaube, das ist bis heute so, dass es Leute in Gemeinde gibt, die so ein Stückchen stärker sind, Leiter sind, die so ein bisschen auch vorne stehen. Und das ist auch nicht verkehrt, aber die müssen immer wieder begreifen, meine Aufgabe besteht darin, dass ich dafür sorge, dass alle anderen mit ihren Gaben sich in der Gemeinde einbringen können. Und Jesus hat an einer Stelle gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und jetzt sehen wir, wie das geht. Jesus baut seine Gemeinde, indem er der Gemeinde Leute gibt, die in besonderer Weise da begabt sind, andere zu befähigen, mit ihren Gaben zu dienen. Und jetzt musst du schauen, wo du bist. Entweder bist du einer, der so ein Befähiger, dann häng dich rein. Oder du sagst dir, ah, das fällt mir schwer, dann lass dich befähigen. Ja, auf einer der beiden Seiten stehst du. Entweder sage ich, hey, ich brauche jemanden, der mich ein bisschen unterstützt. Wunderbar, das ist in Ordnung. In der Gemeinde ist nicht jeder das Alpha-Tier, der sagt, ich mache das alleine. Aber wenn du Alpha-Tier bist, dann machst du es für die anderen. Vers 13. Wir müssen uns jetzt das Ziel anschauen, das Paulus vor Augen hat. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Ich hoffe, ihr habt das gelesen, was hier steht. Seht ihr, dass wir alle, nicht nur die fünf, sondern wir alle, geistliche Reife findet nie losgelöst von Gemeinde statt. Geistliche Reife findet auch nie losgelöst vom Dienst an anderen Geschwistern statt. Was wünscht sich der Herr Jesus für die Gemeinde? Einheit des Glaubens. Steht hier. Erkenntnis des Sohnes Gottes. Er wünscht sich eigentlich, dass wir bei Glaubensinhalten, dass wir so ein bisschen eins werden. Er wünscht sich, dass wir begreifen, wer der Herr Jesus ist. Und deswegen ist das so, und das ist deshalb so wichtig, weil es bei diesen beiden Dingen ganz stark um Reife geht. Worum geht's jetzt im Detail? Wenn der schreibt hier sowas, der sagt Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wo will er hin? Am Ende will er wirklich zu diesen ganz einfachen ethischen Fragen. Wir sollen als Gemeinde, hier sagt er, zur vollen Mannesreife heranwachsen. Sprich, wir sollen keine geistlichen Kinder mehr sein. Eine Gemeinde soll reif sein, da soll man reinkommen und da sollen die Leute auch so ein Stückchen verstanden haben, worum es im Glauben geht und sollen das auch irgendwie erklären können. Und der Maßstab ist wiederum nichts weniger als die Reife der Fülle Christi. Da sind wir wieder bei Christus selber. Der Herr Jesus in seiner ganzen Fülle ist der Maßstab für mein Leben. Aber er ist genauso auch der Maßstab für das Leben der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf so einer Reise ob das eure Reise ist. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wir leben in einer Zeit des Individualismus, wo es einem ganz, ganz schwer fällt, die Gemeinde so als Größe wahrzunehmen, in die ich mich einbringe und die für mich ist. Also dieses, du kannst nicht, was ich vorhin sagte, du kannst nicht losgelöst von Gemeinde und losgelöst davon, dass du Geschwistern dienst, geistlich reif werden. Du brauchst die anderen. Selbst wenn du so ein Typ bist wie ich. Ich bin sehr breit aufgestellt begabt. Zusammen mit meiner Frau war da alles, was wir brauchten, um eine Gemeinde zu gründen. Das ist super. Aber soll ich euch was verraten? Heute Abend trifft sich mein Hauskreis. Nach der Sommerpause das erste Mal wieder zum Grillen. Ich vermisse meine Geschwister. Ich brauche sie. Ich brauche Leute, die für mich beten, die nachfragen, wie es mir geht, die einfach schauen, ob der Typ noch gerade austickt. Ich brauche die. Ich kann nicht sagen, da ist keiner dabei, der mir geistlich das Wasser reichen kann. Doch, das können die. Das können die sehr wohl. Ja, und Gott benutzt die für mich. Und Gott benutzt die Geschwister für dich. Wir brauchen Gemeinschaft. Und deswegen reicht es nicht nur zu sagen, bin ich geistlich gewachsen? So wertvoll diese Frage ist, bin ich Jesus ähnlicher geworden? Hat Jesus in mir Gestalt gewonnen? Super Fragen. Aber ihr dürft auch mal die Frage stellen, sind wir als Gemeinde eigentlich geistlich gewachsen? Sind wir reifer geworden? Hat unter uns, in unserem Miteinander, Jesus Gestalt gewonnen? Kommt man hier rein und sagt, wow, vor einem Jahr sind die noch so ein bisschen komisch miteinander umgegangen, aber jetzt, ein Jahr später, toll, machen sie richtig gut. Man merkt förmlich, dass da mehr Liebe ist. Das wäre doch schön, oder? Darum geht es. Das ist das Maß der Fülle Christi. Christus ist der, der liebt. Und wir sollen genau das als Gemeinschaft abbilden, wie als Einzelne. Warum ist das wichtig? Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und jetzt merkt ihr, warum gerade am Anfang Lehre so wichtig ist. Warum reife Christen sich gut im Wort auskennen müssen. Ganz einfach, damit sie nicht auf Irrlehre hereinfallen. Ich finde dieses Bild von diesem kleinen Schiff, das von jedem Wind hin und her getrieben wird. Ja, ich denke da immer so an diese kleinen Schiffe, die meine Enkel bauen, ja, und dann lässt du die so ein bisschen schwimmen und dann ein kleiner Wuh, 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 ja, das wird halt, wohin du pustest, geht das Ding halt. Geh bitte davon aus, dass es Menschen gibt, die dich, wenn es um Lehre geht, betrügen wollen. Es gibt Leute, die lehren Unsinn, weil sie es einfach nicht besser wissen. Aber es gibt auch Leute, die genau wie es hier steht, die sind verschlagen, die sind listig, die überlegen sich gut, wie sie dich über den Tisch ziehen können. Und es ist geistliche Reife, die uns vor solchen Typen schützt. Und deswegen brauchen wir eine Gemeinschaft, wo ich weiß, dass man im Umgang miteinander sicher sein kann, dass der andere für mich keine Gefahr darstellt. Ich brauche einen Raum, in dem ich geistlich wachsen kann. Ich brauche Geschwister, die mehr Ahnung haben, von denen ich lernen kann, die mich heranführen, selber die Bibel zu lesen und zu studieren und mir eigene Gedanken zu machen. Ich brauche das einfach. Du brauchst die anderen. Und es fängt damit an, Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also auf der einen Seite diese Irrlehrer, die in betrügerischer Absicht Leute über den Tisch ziehen und auf der anderen Seite Wahrheit in Liebe. Und das ist, wofür Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer dann besonders stehen sollen. Aber natürlich nicht nur diese fünf. Wir alle sollen Teil einer Gemeinde sein, wo Liebe in Wahrheit bekannt wird. Wisst ihr, wo Wahrheit gepredigt wird, dort findet geistliches Wachstum statt. Wahrheit ist das, was uns frei macht. Wahrheit ist das, wo wir merken, so geht Leben. Wahrheit ist das, was wir brauchen, damit wir Jesus tatsächlich immer ähnlicher werden. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Wie heißt es hier? Wir sollen in allem hinwachsen zum Christus. Wir sollen auf alle erdenkliche Weise, vor allem in puncto Liebe, als Leib dem Haupt immer ähnlicher werden. Und wo das passiert, wo es diese Ausrichtung in Liebe auf Jesus gibt, Vers 16, da passiert dann noch etwas. Aus ihm, also aus diesem Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Paulus fokussiert hier auf das Wachstum der Gemeinde, des Leibes Christi. Er sagt, es ist Jesus, der seinen Leib fortwährend zusammenhält. Hier steht zusammenfügt und verbunden. Es ist Jesus, der dem Leib Wachstum schenkt. Und dabei ist jetzt jedes einzelne Teil, du, ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, jedes einzelne Teil, jeder Gläubige mit seinen Gaben ist wichtig. Es sind die Geistesgaben der einzelnen Geschwister, durch die Jesus das Wachstum des Leibes wirkt. Du mit deinen Gaben bist dazu da, die ganze Gemeinde voranzubringen. Und das Ganze geschieht zur Selbstauferbauung in Liebe. Ja, wir bauen uns selber ein Stückchen auf. Mit unseren Gaben, weil Jesus in uns wirkt, bauen wir an Gemeinde. Das wird immer, wenn wir uns einbringen, ein bisschen liebevoller. Und das ist total spannend. Möchtest du wissen, wie reif eine Gemeinde ist? Ich sag dir, wo du nicht hinschauen brauchst. Du brauchst nicht auf ihre durchdachte Organisation schauen. Du brauchst nicht auf ihre charismatische Leitung schauen. Du brauchst nicht auf ihre evangelistische Kinderarbeit schauen. Du brauchst nicht auf den Terminkalender schauen, wie voll der ist. Es gibt genau einen Parameter, an dem du erkennst, wie reif eine Gemeinde ist. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Es ist eine Selbstauferbauung in Liebe. Und dann kannst du auch, wenn du Liebe hast, da kannst du auch mit Chaos leben, da kannst du auch mit einer schrulligen Gemeindeleitung klarkommen, da kann dann auch alles Mögliche mal nicht so laufen oder du denkst dir, was soll das denn jetzt? Wenn da Liebe ist, dann wird Gott an dieser Stelle sich über dich und über euch als Gemeinde einfach mal freuen. Am Ende, und deswegen sage ich das so, sind Geistesgaben dazu da, dass unter uns Liebe zunimmt. Müssen wir uns gut merken, der Zweck von Geistesgaben ist nie, dass wir groß rauskommen. Es ist nie, dass wir ultimativ Spaß haben. Es ist, dass wir alle miteinander liebevoller werden, Liebe lernen. Vielleicht ist es gut, noch ein bisschen praktischer zu werden. Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Hier ist es wieder dieses Ihr. Es geht wieder um die Heidenchristen. Die werden wieder angesprochen. Diese Heidenchristen müssen jetzt einen Schnitt machen. Raus aus dem alten, aus dem heidnischen Lebensstil. Ein Lebensstil, der von Nichtigkeit des Sinnes, also von einem Denken geprägt war, dem es an Substanz fehlt. Der Heide, weil er ohne Gott ist, verliert tatsächlich den Kontakt zur Realität. Der Heide ohne Gott, so ein Leben, dreht sich um Dinge, wie er möglichst viel Spaß bekommt, wie er möglichst viel Sicherheit bekommt, wie er seinem Leben möglichst viel Sinn gibt. Aber das alles, worüber er nachdenkt, das ist absolute Nichtigkeit. Da steckt nirgendwo Ewigkeitswert drin. Das ist die Vergangenheit. Dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen, in Nichtigkeit des Sinnes. Hört damit auf. Jetzt weiß ich nicht, wo du herkommst. Und manch einer von euch kommt aus einem christlichen Elternhaus. Vielleicht sagst du, das war immer schon gut bei mir. Okay. Dann frag dich trotzdem, wo etwas von der Nichtigkeit des Denkens, und da rede ich über Zeitgeist und ich rede über eine Gesellschaft, die im expressiven Individualismus und in Habgier und in Selbstdarstellung tatsächlich sich mehr und mehr verfängt. Wie viel davon findet sich in meinem Leben wieder? Ich habe es vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen, aber hoppladihopp, ab und zu mal zu schauen, wie lebe ich eigentlich? Wonach lebe ich? Was gibt meinem Leben wirklich Sinn und Sicherheit und Spaß? Ist das wirklich Gott? Oder bin ich doch eher so ein verkappter Heide mit so einem christlichen Zuckerguss drüber? Das darf man sich ab und zu mal fragen, einfach nur, weil ich lebe in einer Welt, die mich permanent prägt. Und ich muss aufpassen, dass ich an dieser Stelle nicht Dinge tue, von denen ich eigentlich denke, die will ich gar nicht tun. Und sie passieren einfach. Also hier passt auf, dass ihr rauskommt aus dem alten Leben, Vers 18, was ist über diese Heiden wird gesagt? Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und ich finde das eine ganz gruselige Beschreibung von Heiden. Da ist eine Verstockung, da ist ein wirkliches Nicht-Hören-Wollen. Und daraus entsteht dann ganz logisch Unwissenheit. Und die Unwissenheit führt dazu, dass sie kein Leben aus Gott haben, dass ihnen dann der geistliche Durchblick fehlt. Aber der Clou ist, das eigentliche Problem ist gar nicht intellektueller Natur. Falsches Denken führt immer auch zu einem falschen Leben. Und Vers 19 beschreibt jetzt den normalen Heiden. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Wenn jemand abgestumpft ist, dann ist ihm sein Verhalten mal einfach nicht peinlich. Ja, da hat jemand kein Schuldempfinden. Da verliert jemand langsam seine Selbstbeherrschung. Und wisst ihr, wenn ich erstmal kein schlechtes Gewissen mehr habe, dann folgen diese Dinge wie Ausschweifung und Unreinheit mit Gier. Und damit, wenn ich erstmal so anfange zu leben, dann gehen da Selbstbeherrschung, aber genauso auch die Rechte oder die Gefühle anderer Menschen, da gehen so Dinge wie Anstand und Schicklichkeit einfach verloren. Das meint er hier mit jede Unreinheit. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal überlegt, in welcher Welt ihr eigentlich lebt. Vermutlich seid ihr in eurer christlichen Bubble so tief drin, dass ihr nicht so viel von dem mitbekommt, was da draußen eigentlich passiert. Aber wenn ihr evangelistisch unterwegs seid, dann unterhaltet euch mit den Leuten, die nicht christlich sozialisiert sind. Und ihr werdet feststellen, es ist genau das, was hier steht. Am Ende ist alles erlaubt, was irgendwie Spaß macht. Dieses Mitgier. Die große, die wirklich am schnellsten wachsende Religion in Deutschland ist das, was ich persönlich Satanismus Light nenne. Dieses, ich tue, was ich will. Das ist das, was Leute machen. Es muss immer mehr sein, immer wilder sein und irgendwann gibt es kein Genug mehr. Und jetzt kommt Vers 20, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. So war Jesus nicht. Der hat uns ein ganz anderes Vorbild gegeben. Vers 21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Und ihr merkt, es geht wieder um die Lehrgaben. Ich brauche wieder Leute, die, wenn ich zum Glauben komme oder in einem evangelistischen Hauskreis, die in der Lage sind, mir den Herrn Jesus beizubringen. Es ist so wichtig, um ein Jünger Jesu zu sein, es ist unerlässlich, dass ich Jesus gut kenne. Denn ich kann niemandem folgen, den ich nicht kenne. Und deswegen der Tipp, beschäftigt euch viel mit Jesus. Beschäftigt euch damit, was hat er gesagt? Wie hat er gelebt? Welche Prioritäten hat er einfach mal in seinem Leben gesetzt? Wenn ihr wissen wollt, warum es meinen Podcast Jesu Leben und Lehre gibt. Also ich habe einen Podcast, wo ich chronologisch, synoptisch durch alles gehe, was Jesus gesagt hat. Wir sind jetzt etwa bei Episode 450 und es kommen nochmal 450, so in der groben Planung. Warum mache ich so ein abstruses Projekt? Ganz einfach, weil wir müssen ganz neu verstehen, was Jesus wirklich gesagt hat. Manchmal diskutieren wir über Dinge, wo ich denke, lies doch erstmal, was Jesus dazu gesagt hat. Dann ist häufig in meinen Augen die Diskussion eigentlich schon vorbei. Entweder ist es kein Thema, dann können wir es auch sein lassen, darüber groß zu streiten, oder Jesus sagt etwas, wo wir wahrscheinlich alle dran zu knabbern haben, das ernst zu nehmen, was er da sagt. Wir brauchen einfach mal viel mehr Jesus in unserem Leben. Denn wenn wir Jesus in unser Leben reinholen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann kann der Heilige Geist uns verändern. Die Wahrheit eines geistlichen Lebens ist nämlich die, Vers 22 bis 24, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mit der Bekehrung sind drei Dinge passiert. Und das ist jetzt auch der letzte Vers. Also ihr müsst jetzt gar nicht mehr lange ausharren. Drei Dinge sind passiert. Wir haben den alten Menschen abgelegt. Wir werden erneuert und wir haben einen neuen Menschen angezogen. Das sind die drei Dinge, die passieren, wenn man Jesus kennenlernt und auf ihn hört und in Wahrheit lebt. Gläubig werden heißt, ich habe da, also wenn ich gläubig werde, da ist ein Bruch mit meiner Vergangenheit. Das hier, was den früheren Lebenswandel, und nochmal, hier sind die Heiden im Blick. Das, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Der alte Mensch, das ist meine von Sünde beherrschte Persönlichkeit, die habe ich abgelegt. Die war sowieso nie wert, dass sie gerettet wird. Einfach deshalb nicht, weil sie sich sowieso in ihren betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Gut, dass die weg ist. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Das ist nämlich nicht genug. Wir werden, heißt es hier, erneuert. Und das ist ein bisschen spannend, von wem? Weil man kann das auf zwei Weisen übersetzen. Entweder sage ich, ich werde erneuert passiv von Gott, aber das Griechische ist ein bisschen spannender, da gibt es auch noch eine mediale Form. Ich könnte auch sagen, ich erneuere mich selbst. Und die Wahrheit ist wieder in der Mitte, weil dieser Erneuerungsprozess etwas ist, was Gott wirkt, aber nicht ohne mich. Das heißt, ich finde ein Ja zu dem Erneuerungsprozess Gottes. Und dieser Erneuerungsprozess startet mit der Bekehrung. Bekehrung heißt, ich lege den alten Menschen ab, zack. Und jetzt kommt Gott und sagt, wow, lass uns dich neu machen. Okay, wunderbar. Wo fängt das an? Naja, die Erneuerung findet primär statt im Geist unserer Gesinnung. Erneuerung ist etwas, was in uns drin anfängt. Zuerst muss sich unser Denken ändern. Zuerst müssen unsere Denkgewohnheiten, unsere Motivation, die Ausrichtung unseres Denkens muss anders werden. Versteht ihr? Aus Unwissenheit und einem verfinsterten Verstand, da sind wir gestartet, wird jetzt ein ganz neues Denken. So wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ja, Erneuerung des Denkens. Deswegen brauchen wir die Bibel. Deswegen bitte lernt Bibelverse auswendig. Ja, kümmert euch darum. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da findet Erneuerung zuerst statt. Und dann der dritte Punkt aus Epheser 4, Vers 24, wo es dann heißt, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, nochmal, als Christ leben heißt erstens, da ist ein Bruch mit der Vergangenheit. Zweitens, da ist ein Ja zu einem ständigen Veränderungsprozess. Und drittens, da ist ein Leben in einer ganz neuen Realität. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Wir sind tatsächlich eine neue Schöpfung. Wir sind nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und als Gläubige sind wir dabei, das zu werden, was wir sind. Versteht ihr das? Wir sind neue Menschen. Da ist wirklich was passiert. Da ist neues Leben. Da ist ein neues Wollen. Da ist ein echter Neuanfang. Unser Leben wird heute schon von Gerechtigkeit und Heiligkeit geprägt. Und doch ist dieser Neuanfang auch Verantwortung. Verantwortung, das zu werden, was wir sind. Amen.
Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du in der App. Der Herr segne dich. Erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.